Heute geht es um Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Und es geht aber darum, dass wir Gott lieben wollen. Und die Fragestellung, warum sollte ich Gott lieben? Wie kann ich Gott lieben? Das sind vielleicht Fragen, die manchmal von euch gestellt haben. Und ich möchte mit einem Bibeltext anfangen. Wir sind ja in einer Serie drin, beziehungsweise über das Jahr wollen wir eine Serie machen. Und dieser Sonntag und nächster Sonntag geht es nur darum, Gott lieben. Also müsst ihr entscheiden, ob ihr nächstes Mal kommt oder nicht. In Lukas 10, Vers 27 steht es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemut und deinen Nächsten wie dich selbst lieben. Es geht da zwar weiter, es geht da darum, dass ein Pharisäer gefragt hat, was soll ich denn tun, was ist der vollkommene Gesetz? Und Jesus hat ihr diesen Mensch gefragt und hat das darauf geantwortet. Und Jesus sagt zu ihm, ja, dann geh hin und mach das. Aber in diesen Sonntag und nächsten Sonntag geht es darum, du sollst den Herrn lieben. Allah wird dann nächstes Mal, wenn wir eine Serie haben, werden wir über Nächstenliebe sprechen und so weiter. Das wird auch eine spannende Geschichte, darauf bin ich gespannt, Allah. Also, ja? Aber heute wollen wir darüber sprechen, du sollst den Herrn lieben, deinen Gott. Und in 5. Mose heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzem Seele und mit all deiner Kraft. Du sollst den Herrn lieben. Ein Sollender. Die Fragestellung, was ich, als ich diesen Text gelesen habe, kann ich mich erzwingen, jemanden zu lieben? Kann ich mich sagen, ja, okay, ich habe die Aufforderung zu lieben, also muss ich lieben und deswegen setze ich mich jetzt her und ich werde jetzt Gott lieben. Also liebe ich jetzt. Du sollst. Wie ist das zu verstehen? Ich möchte einen weiteren Abschnitt verstehen. Es steht hier, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, indem ihr heute gebietet, den Herrn, dein Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnung und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst und der Herr, dein Gott, dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es Besitz zu nehmen. Wer aber dein Herz dich abwendet und du nicht gehorchst und dich verführen lässt und dich von anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, dann kündige ich heute an, dass ihr ganz gewiss umkommen wird. Ihr werdet eure Tage nicht verlängern in dem Land, in das über den Jordan zieht, um hineinzukommen und es in Besitz zu nehmen. Ich rufe heute den Himmel und Erde als Zeuge gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und dein Nachkommen, indem du den Herrn, dein Gott, liebst und seine Stimme gehorchst und ihm anhängst. Und in diesem Text lesen wir davon, dass Mose sagt, hey Volk Gottes, er hat euch ausgerufen, er hat euch gesagt, wo es lang geht, aber wähle. Wähle Tod oder Leben. Aber wenn du wählst, was wählst du? Gott gibt uns eine Wahl. Wahl, ihm und seine Gebote zu folgen. Aber was steht hier? Indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seine Stimme gehorchst und ihm anhängst. Anhängst. Gott gibt uns eine Wahl zu folgen, aber Gott möchte keine Sklaven. Gott gibt uns Wahl, ihm zu folgen, aber er möchte keine Sklaven. Und ich erkenne immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, das sind keine Kinder Gottes, sondern Sklaven Gottes. wie sie Gott gegenüber leben, wie sie versuchen, irgendwo das zu befolgen, was zu befolgen ist in ihrem inneren Sinn, aber nicht aus dem Liebe heraus. Er sagt sinngemäß, wenn du, jetzt kommen wir zu der Frage, du sollst Gott lieben. Kann Gott sagen, du sollst Gott lieben? Aber man könnte auch so anders verstehen. Ich würde so sagen, Jesus sagt zu dir, wenn du mich folgen willst, will ich nichts anderes als eine Liebesbeziehung. Ich will kein Sklaventum, ich will eine Liebesbeziehung. Und wenn Gott sagt, du sollst mich lieben, du sollst den Herrn lieben und mich folgen, dann vertauschen wir das und vergessen das Lieben und versuchen zu folgen und vergisst das erste Kapitel, der heißt, du sollst mich lieben. Eine Liebesbeziehung, wo aus dem Herzen auch Taten hervorgeht. In Jakobus 2, Vers 14 steht es, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen, kann der Glaube ein solcher ihn retten? Später steht es, genauso, es ist mit Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist der Tod, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Hier spricht er über Glauben. Aber genauso ist es mit der Liebe. Ohne Taten ist keine Liebe, ist dann Taten gleich Liebe? Ist Taten gleich Glaube? Manchmal glaube ich, wir haben das gedacht. Für uns Neugeborenen lesen wir die Bibel. Wir beten, gehen zu Gottesdienst, helfen anderen, tun Gutes, geben den Zehnten. Heute Morgen kommt übrigens, ich will euch warnen, ihr habt die Möglichkeit, eure Portemonnaie zu entleeren. Reden der Wahrheit und so einen Lebensstil gerecht zu halten. Derjenige, der nun seine Ordnung, seine Rechte und seine Gebote halten, liebt der demzufolge Gott? Man könnte ja daraus folgen, wie wir es vorher gelesen haben, dass wenn ich Gott, du sollst den Herrn lieben, dann sollst du seine Gebote halten. Also wenn ich seine Gebote halte, ist das automatisch die Folge darauf, dass ich Gott liebe? Alle diese guten Taten, wie wir gerade eben aufgeführt haben, sind aber nicht unbedingt ein Zeichen meiner Liebe zu Gott. Da kommt's. Und hier findet oft eine Verwechslung statt. Die guten Taten sind nicht immer Liebe zu ihm, sondern der Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Aus meiner Liebe zu Gott folgt Gehorsam. Aber Gehorsam ist nicht gleich die Liebe. Ein Sklave mag seinem Herrn gegenüber gehorsam sein, im Herzen aber herrscht Wut und Hass oder Ablehnung oder einen tiefen Groll. Und 1. Korinther 13 steht es, wenn ich mit Menschen und sogar mit Engelzungen redete und hatte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wusste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätten allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe in den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts zu nütze. Und hier sehen wir auch Vergleich dazu. Ich kann gehorsam sein, ich kann sogar Engelsprache reden, ich kann sogar Gutes tun, ich kann sogar mein Vermögen schenken an die Armen, aber hätte die Liebe nicht, das wäre ich, wäre es nichts zu nütze. Warum ist es so, dass ich manchmal das Empfinden habe, dass ich Gott zu wenig liebe? Und hier möchte ich ein Geschehnis vorlesen, die ihr alle kennt. Es bat ihn aber ein Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit dem Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hätte, sprach er bei und sagte selbst dabei: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn berührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schulden. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, dieser hat aber, seit ich hergekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wir nachlesen nachher, das ist aus der Lukas 7 ab 36. Wenn ich also Gott wenig liebe beziehungsweise wenig Motivation habe, mein Leben auf ihm auszurichten, kann man es dann darauf zurückzuführen, dass ich weniger gesündigt habe und somit weniger Sünden, die vergeben wurde? Schlussfolgerung? Und in Römer 6,1 steht es ja: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir dann in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Lass uns das mal machen. Wir wollen den Herrn lieben, mehr lieben, also lass uns mehr sündigen. Wir wollen mehr sündigen, dass wir schließlich dann mehr vergeben werden und dann schließlich mehr lieben können. Aber wie messen wir Sünde? Auf eine sehr menschliche Art und Weise. In Römer 3, Vers 23 steht es: Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Hier lässt sich die Frage, inwieweit ich meine Schuldhaftigkeit kenne und auch zugebe. Oder anders gefragt, wie weit brauche ich Jesu Erlösung bzw. Vergebung für mich heute? Wirklich? Ist es für dich heute lebensnotwendig, Jesu Vergebung zu bekommen? Heute? Weiß ich, dass ich heute verloren bin, verdammt bin, wenn ich seine Vergebung nicht erbitte und empfange? Oder ist der Christentum halt passend zu meinen ethischen und philosophischen Vorstellungen und eben ein gutes Lebensmodell? Oder habe ich Jesu vergeben bei der Lebensübergabe erlangt und jetzt nach jahrelangem Christsein mündig geworden? Wurde Vergebung zwar irgendwo hingehört, ja, theologisch stimmig ist, aber eher als lästig erachtet wird. Ich bin doch eigentlich auf einem guten Weg, oder? In dem Maße, ich Jesu Vergebung für mich in Anspruch nehme und für mich als lebensnotwendig erachte, in dem Maß werde ich vergeben und in dem war's, werde ich ihn lieben. In 1. Johannes 4, Abvers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen erstgeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt zu seinem Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Vers 19, lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. In dem Maß, ich Jesu Liebe für mich annehme, ungeachtet meine guten Taten, mein Aussehen, Herzenshaltung oder Persönlichkeit, in dem Maß werde ich ihn lieben. In dem Maß, dass ich Gottes Gnade empfange für mein Leben, unverdient, in dem Maß werde ich aus Dankbarkeit ihn lieben. Und gerade hier scheint der Knackpunkt zu sein bei vielen. Bin ich in Gottes Augen liebenswürdig? Bist du, wenn du zu heute morgens in den Spiegel schaust und sagst zu dir selbst, kannst du in deine Augen sehen und schauen, ich bin liebenswürdig? Oder siehst du eher die Falten, die Fehler, unser Im Psalm 8, 4 steht es, wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerke, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du seiner annimmst? Was bin ich? Wer bin ich? Wie kann ich Gott lieben? Welchen Wert hat meine Liebe zu diesem großen, allmächtigen, allwissenden, ewigen Gott? Hatte es einen Wert? Wie kann ich ihm bringen, etwas bringen, die eine Bedeutung hat? Ich habe doch nichts als Liebesbeweis, die genug ist dafür. So oft zweifeln wir an uns. So oft zweifeln wir an unseren Wert, geliebt zu werden. Kann ich Gott Freude machen? So viele von uns haben zerstörerisch über und zu uns gesagt bekommen. Manche haben Hass und Ablehnung auch körperlich zu spüren bekommen. Diese sind da wie Ketten um das Herz gelegt und wollen uns hindern, die Wahrheit Gottes über uns zu glauben. Manche haben sich aus dieser Wüste der Verzweiflung hochgearbeitet. Gearbeitet, um für sich eine Daseinsberechtigung zu haben, für sich selbst. Ihr Bemühen, Gottes Wille zu tun, schlaucht eher die Kräfte als ein Auferbaut. Das Bestreben, sich selbst und die anderen behaupten zu müssen, liebenswert zu sein, steht ständig auf der Agenda. Aber wie im Korintherbrief fühlt man sich wie ein metallisches Hohlgefäß. Kalt, leere Frage, wie? Wir sind geliebt, weil er es so wollte. Gnade. Gnade. Unverdientes Geschenk. Du bist geliebt. Und 1. Johannes 4,19 steht es wieder, lasst uns lieben, denn er hat uns geliebt. Ist dir bewusst, dass Gott dich liebt? Nicht, was du tust, sondern für wen du bist. Du bist geliebt. Welchen Gott opfert seinen einzigen Sohn für dich? Ja, für die allgemeine Welt. Nein, für dich. Nimmst du das für dich persönlich? Wer läuft dir nach, wenn du weggelaufen bist und dich verwirrt hast? Wer begegnet dich ohne Vorwurf und nimmt dich in seine Arme und trägt dich heim. Wer rechnet deinen Fehler nicht auf, sondern bereit ist, alles zu vergeben und zu vergessen? Wir können zwar manchmal vergeben, leider nicht vergessen. Gott schon. Wer respektiert deine Entscheidung und dennoch entscheidet sich, sein Leben für dich in Qualtod zu erleiden und würde es wieder für dich tun? Wer? Gott liebt uns. Und 1. Johannes steht ja, wie gesagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Du bist geliebt. Und in dem Rahmen, dass du die Vergebung annehmen kannst von Jesus, in dem Rahmen, wo du Jesu Liebe für dich annehmen kannst, nicht weil du was Besonderes bist, nicht weil du 1a in deinem Schulunterricht hast, nicht weil du ein gutes, ethisches Leben hast, nicht weil du Gutes tust, nicht weil weiß was ich, sondern weil es so wollte. Das ist eine Entscheidung Gottes. Ich liebe dich. Du kannst tun, was du willst. Ich bleibe dabei. Ich liebe dich und bleibe dabei. Ich liebe dich. Du kannst nichts zutun. Zu Gottes Liebe zu empfangen und zu sagen, wie diese Sünderin, hat nichts gehabt zu bringen. Nichts. Aber ich bin doch ja gar nicht so schlecht. Und gerade da in dem Bereich, wo ich meine, ich sei nicht so schlecht, habe ich mir ein Areal so gesagt, ich schaffe es schon. Und in diesem Areal wird die Liebe Jesu nicht kommen können, weil ich kann nur aus Gnade leben. Und in dem Bereich, wo ich weiß, dass ich nichts bringen kann, um Jesu Liebe zu empfangen und Jesu Vergebung zu empfangen, in dem Maß kann ich von ihm empfangen. In dem Maß, wo ich sage, ich habe nichts, kann er alles sein. Aurelius Augustinus hat gesagt, Gott liebt jeden Einzelnen von uns so, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Du sitzt heute Morgen da, schließ bitte die Augen. Schließ bitte die Augen. Und Gott sagt dir heute Morgen liebe ich dich so, als ob es nie jemand anders geben könnte, die ich lieben könnte. Du bist nicht einer in der Masse. Du bist ein Individuum, der liebt. Der liebt. Und du kannst nichts dafür bringen. Und in dem Maß, wo du in diese Gnade lebst, wo du sagst, alles ist Gnade. Ich habe seine Liebe empfangen. In dem Maß kannst du ihn lieben. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich möchte dir heute danken, dass du jeden Einzelnen von uns gesehen hast und siehst. Danke dir, Jesus, dass du uns begegnest, dass du uns berührst, dass du uns liebst. Ich danke dir, Jesus, dass du zu uns redest, dass du alles gegeben hast, damit ich in deine Gegenwart kommen kann. Herr, ich bekenne vor dir, dass ich nichts bin, Herr, du kennst meine Schuld, du kennst meine Sünde. Jesus, ich bekenne vor dir. Jesus, ich bekenne vor dir alles, was ich nicht kann, und ich bekenne vor dir meine Sorgen, meine Ängste, mein verzweifeltes an Festhalten an das, was ich möchte. Vergib mir, dass ich dich nicht vertraue. Ich will dich vertrauen, Jesus. Ich will dich lieben. Hilf mir zu lieben. Hilf mir, alle Rechte abzulegen, um deine vollkommene Liebe zu empfangen. Ich bin nicht wert in mich selbst, sondern von deiner Gnade darf ich alles empfangen. Jesus, ich danke dir, dass ich mich in dich verlieren kann. Ich will dich lieben.